Moin, moin, liebe Filmstarts-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Vielleicht habt ihr es gleich gehört, es gibt ein bisschen mehr Hall als normalerweise. Das liegt einfach daran, dass wir zur Abwechslung mal nicht in unserem Studio in Berlin sind, sondern hier in Cannes an unserem letzten Tag, bevor wir zurück nach Deutschland fliegen. Das sind zum einen ich, Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und...
Ja, hallo, Björn Becher, auch von Filmstarts.
Genau, wir haben jetzt... 11, 12 Tage des bedeutendsten Filmfestivals der Welt hinter uns. Viel Sonne, noch mehr Filme. Für mich war es das 11. Mal, aber Björn ist zum ersten Mal damit dabei gewesen dieses Jahr. Was waren denn so für dich so die größten Überraschungen? Also man hört natürlich als Filmkritiker, aber vielleicht auch so immer über die Jahre eine ganze Menge von Cannes, das Mecker der Filmfans und so, die ganzen guten Filme laufen alle hier. War es so, wie du dir vorgestellt hast oder ganz anders?
Es war dann am Ende, aber ich habe jetzt mir von mehreren Leuten auch sagen lassen, es sei eine untypische Ausgabe von Cannes, weil es irgendwie weniger aufgeregt sei als sonst, irgendwie ein bisschen leerer, nicht so viel Schlange stehen. Und genau das ist es. Ich dachte, es doch noch ein bisschen gewaltiger im Vergleich zu Venedig und Paris, Venedig und Berlin, sorry. Und das war's, ist es schon, aber ich hatte da noch, also nach dem ersten Tag dachte ich noch, okay, das wird deutlich größer, aber ich war dann relativ schnell eingegroovt und man kommt dann doch gut von Saal zu Saal und ich stand eigentlich nie lange in der Schlange. Ich habe alle Tickets bekommen, die ich bekommen wollte, außer es waren halt Sachen, die gegeneinander liefen, wo ich mich entscheiden musste, aber es war jetzt irgendwie nie, dass ich ein Problem hatte, dass irgendwo ich reingekommen bin. Die Filmauswahl war gut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt absolut herausragend das gewesen. Aber das ist ja auch so, glaube ich, die allgemeine Meinung, dass es halt kein herausragender Jahrgang war, dass wirklich so der Überfilm jetzt fehlt, wo man sagt, okay, da wissen wir schon, der wird jetzt das ganze Jahr durch die Diskussion bestimmen und auch bei den Oscars noch mitreden. Es kann sein, dass es einer von ihnen noch wird, aber ja. Genau, also es ist definitiv nochmal eine Nummer größer und eindrucksvoller als Venedig, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, es ist jetzt nochmal was völlig anderes.
Bist du natürlich jetzt auch so ein bisschen jemand, der sich hier ins gemachte Nest setzen kann, denn als ich vor 15 Jahren angefangen habe, mein erstes Cannes hatte, war Filmstarts noch nicht ganz so groß. Und ich war auch noch nicht Chefredakteur, deswegen habe ich mit einer blauen Akkreditierung angefangen. Du hast jetzt gleich in deinem ersten Jahr eine pinke gehabt, was so ziemlich mit das Beste ist, was man haben kann. Das macht das Leben schon mal einfacher. Und dann der andere große Schritt, der kann von einem Festival, der Kenner wirklich zu einem Anfängerfestival gemacht hat für Journalisten, ist ja wirklich der Schritt, während Corona wurde umgestellt von Schlange stehen auf Online-Tickets. Das heißt, man bucht jetzt immer morgens um 7.30 Uhr seine Tickets für den Tag, für den nächsten Tag, nee, für 4 Tage im Voraus oder so, 3 Tage im Voraus. Und dann weiß man immer schon, was man hat oder was nicht. Und deswegen ist das alles sehr einfach zu planen. Früher war es ja wirklich so, dass man sich auf, in Anführungszeichen, auf gut Glück in die Schlange stellen musste. Und dann wurde erst die beste Akkreditierung reingelassen. Wenn die alle drin waren, kam die nächste Farbe und so weiter. Und da stand ich am Anfang schon mal 3, 4 Stunden in einer Schlange, bin dann trotzdem nicht reingekommen und musste mich gleich für die nächste Vorführung desselben Films 3 Stunden später wieder anstellen, damit ich dann zumindest da reinkomme. Also ich gucke jetzt, glaube ich, wirklich doppelt so viele Filme wie in meinen ersten Cannes-Jahrgängen, einfach dadurch, dass das Schlangestehen wegfällt. Und ich schreibe, glaube ich, auch noch mehr. Also früher war es wirklich im Kampf, einzelne Filme zu sehen. Und jetzt kann man wirklich in den 5 Minuten vorher hingehen, schnell noch irgendwo einen Platz finden, hinsetzen, den nächsten Film direkt im Anschluss gucken. Dadurch wirken auch vielleicht die einzelnen Filme nicht mehr ganz so gigantisch wie damals, weil man jetzt doch halt 5, 6 am Tag schafft, wenn man will. Also ich habe nie mehr als 5 gemacht, aber man könnte 6 gucken ohne Probleme. Das ist dann halt doch so ein Buffet, an dem man sich sehr schnell vielleicht auch überfressen kann.
Es ist definitiv auch sehr viel enger getaktet. Also man kann wirklich aus einem Film rausgehen und direkt in den nächsten reingehen. Gleichzeitig fand ich sehr gut, wie der Einlass überall geregelt war. Also du konntest immer, also das war alles immer sehr entspannt, weil sie so eine halbe Stunde normalerweise vorher die Kinos aufmachen und so dann halt sich auch, und das auch alles sehr zügig abläuft und du deswegen dann auch, selbst wenn du 5 Minuten vorher kommst, halt dann einfach reinlaufen kann normalerweise.
Mit dem kleinen Zwischenschritt, dass man ja immer durch Sicherheitskontrollen muss, wie am Flughafen. Die haben die aber auch umgebaut. Es gibt jetzt wieder bei manchen Flughäfen auch schon diese, wo man einfach nur durchläuft und selbst wenn man noch Sachen in der Tasche hat, dass du erkennt, dass das nichts Gefährliches ist und man da einfach gleich weiter darf. Das ist auch viel, viel schneller als früher, wo sie jede einzelne Tasche komplett durchsucht haben. Und das sind ja bei 1500 Leuten, die da im Kino sitzen, das dauert natürlich ewig.
Und sie sind entweder nachlässiger geworden oder sie kennen einen. Also teilweise hatte ich das Gefühl, sie kennen einen dann auch. Also in den ersten Tagen, bin ich im Rucksack mit Laptop natürlich unterwegs gewesen. Und am ersten Tag musste ich fast immer noch mal zur Nachkontrolle des Rucksacks. Und bei den Kinos, wo man oft war, Debussy, bin ich Abtrag 3 oder 4 gar nicht mehr kontrolliert worden, immer von den gleichen Sicherheitsleuten, die haben mich immer sofort durchgewunken. Und eigentlich nur bei den kleineren Kinos, wo man so seltener war oder so, wurde man dann vielleicht nochmal kontrolliert. Noch am Einlass vom Hauptgebäude wurde ich nicht mehr, also für den Pressebereich nicht mehr kontrolliert, nur dann Grand Theater Lumière, da wurde man dann halt nochmal kontrolliert.
Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr alle schon, wer die Goldene Palme gewonnen hat. Wir nehmen das hier aber am Samstagnachmittag auf. Das heißt, die Preisverleihung ist jetzt noch 3-4 Stunden weg. Wir werden am Ende dieses Podcasts unsere persönlichen Favoriten verraten des Festivals und auch, wer wir glauben, wer die Palme gewinnen wird. Dann könnt ihr direkt sehen, ob wir Ahnung haben oder nur dumm schwätzen. Aber vorher wollten wir jetzt einfach mal so ein paar Filme, jetzt nicht in einer komplett ausführlichen Kritik, aber zumindest mal ein bisschen näher anreißen, von denen wir glauben, dass das Filme sind, die jetzt nicht nur das Hardcore-Festival-Publikum begeistert, sondern vielleicht auch euch. Also jetzt ein bisschen genrelastiger, ein bisschen mehr so ins Blockbuster-Action-Horror-Kino rein. Da gab es nämlich hier doch einiges. Also man weiß es ja, The Substance lief in Cannes, Titan lief in Cannes, früher lief Oldboy in Cannes. Also das Festival öffnet sich seit 20 Jahren immer mehr in Richtung Horror, Science-Fiction, abgedrehte Sachen. Und dementsprechend gab es da auch einiges zu entdecken. Und einen dieser Filme haben wir gleich am zweiten Tag gesehen, denn das war der Eröffnungsfilm der Nebenreihe Uncertain Regard. Der heißt Teenage Sex and Death at Camp Miasma von Jane Schönbrunn. Regie geführt zuletzt bei I Saw the TV Low, der auf Filmstarts schon 5 Sterne hatte. Und dementsprechend waren die Erwartungen natürlich jetzt relativ hoch. Ich sage ganz, ganz kurz, worum es grob geht. Es geht um eine junge Regisseurin, die irgendwie in Sundance so einen Achtungshit gelandet hat und dann von einem Hollywood-Studio damit beauftragt wird, ein altes Slasher-Franchise aus den 80ern neu zu remaken oder zu rebooten oder was auch immer. Das heißt, wie ist das nochmal? Das hieß, das weißt du noch, wie das Franchise hieß? Der Killer hieß Little Death.
Ja, das ist das
Wichtige. Der Killer ist Little Death und der hat als Helm so einen Lüftungsschacht auf jeden Fall und erledigt seine Widersacher auf ziemlich blutige und grotesk splatterige Weise. Und auf jeden Fall, der Killer damals hat eine sehr, sehr transfeindliche Background-Geschichte, wie er zum Mörder geworden ist. Und weil das Studio heute weiß, damit haben wir auf Reddit ein Problem, da werden wir einen ziemlichen Shitstorm ernten, soll sie jetzt eine neue Backstory für diesen Killer erfinden. Aber was sie viel mehr interessiert, sie will unbedingt die Hauptfigur des ersten Films, also das damals Teenager-Mädchen, das am Ende überlebt hat, unbedingt für ihr Remake haben. Und die wird gespielt inzwischen jetzt etwas älter von Gillian Anderson. Und die wohnt jetzt im echten Leben in dem Camp, das damals das Set war für das erste Schlachtfest. Und dort besucht die Regisseurin sie jetzt. Und dann, was sehen wir dann, Björn?
Ja, wir sehen, wie schon bei I Saw the TV Glow, sehr abgefahrene Bilder, sehr viel auch ins Träumerische gehende, in Visionen, Spiel mit verschiedenen Erzählebenen. Das ist alles, finde ich, sehr faszinierend. Das sah toll aus. Ich finde es auch extrem sympathisch. Auch den Cast, Hannah Einbinder und Gillian Anderson in den Hauptrollen. Ich fand es ein bisschen schade für mich, war ein Stück weit zu on the nose. Da fand ich halt I Saw the TV Club, wo man, fand ich, sich viel mehr danach damit diskutieren konnte und über Lesarten nachdenken konnte. Hier ist schon sehr deutlich, was sie will. Es gibt sogar einen Moment, wo eine Person eines der zentralen Themen des Films in ein Notizbuch reinschreibt und nochmal unterstreicht. Das fand ich ein bisschen schade, aber es ist ein Film, mit dem ich meinen Spaß hatte und für Leute, glaube ich, die noch tiefer so ein bisschen im Slasher-Horror drin stecken, ist da wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Spur mehr zu entdecken als für mich, der mit dem Genre sonst nicht so viel anfangen kann.
Ist auf jeden Fall der totale Popkultur-Overkill. In diesem Fall nicht nur in Bezug auf Horrorgenre und Slasher, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf Fruchtgummi-Süßigkeiten und in Bezug auf Cornflakes-Marken. Also wie viele Marken in diesem Film auftauchen, wie oft die Kamera an irgendwie in Supermärkten und in Tankstellen und Süßigkeitenregal vorbeifährt und dann werden irgendwann auch riesige Mengen verschiedenen Fruchtgummis auf Betten ausgekippt. Also das war immer eine große Freude, diese Szenen. Und ansonsten für mich war es halt irgendwie so schon ein ziemlich spannendes gendertheoretisches Pro-Seminar, aber verpackt irgendwie als schamlos spaßiges Meta-Horror-Experiment, hat richtig Spaß gemacht. Und die Sachen, die jetzt an Slashern diskutiert werden anhand dieses Films, sind auch nicht diese üblichen Sachen, die man jetzt bei so 80er-Jahre-Retro-Horrorfilmen, die es ja mittlerweile wie Sand am Meer gibt, normalerweise zu sehen bekommt, sondern es geht explizit um die sexuelle Lust am Morden und zwar mehr aus der Opferperspektive als aus der Täterperspektive. Also die Regisseurin hat sich total in die Augen des Opfers verliebt, die dann mit Schrecken in Richtung des Messers geguckt hat damals, als sie selbst noch ein 8-jähriges kleines Mädchen war und diesen Horrorfilm viel zu früh auf VHS geguckt hat. Also das ist schon ziemlich krasser Scheiß. Hier wurde der ordentlich abgefeiert. Also das war selbst für Cannes noch extrem. Aber das Publikum war jetzt nicht so, dass das irgendwie angeekelt war oder so. Die sind da selbst hier gut mitgegangen. Und ich könnte mir vorstellen, auf dem Fantasy Filmfest oder so, was in der Richtung, da wird es richtig Szenenapplaus ohne Ende geben.
Ja, aber das ist auch ein Film, also ich glaube, dadurch, dass das alles so ein bisschen drüber ist, also gerade die Blutfontänen und so, das wird ja richtig zelebriert, ist das auch ein Film, den man wirklich feiern soll. Also der ist auch darauf für gemacht, quasi für diese Szenenapplaus-Szenen. Da gibt es wirklich mehrere Momente, die so sind und weniger. Es geht weniger um Ekel und so. Das ist auch ein Grund, warum ich da einen ganz guten Zugang fand, weil ich kein Freund von diesen Horrorfilmen sind, wo es einfach darum geht, möglichst nur zu ekeln und zu schockieren.
Ja, jetzt kommen wir von dem voll drüber und 150% Gas geben Film mal zum genauen Gegenteil. Ein Kritiker in Amerika hat geschrieben, die Figuren würden alle sprechen, als hätte sie jemand auf die Viertelgeschwindigkeit bei Spotify runtergestellt. Nämlich den neuen Film von Nicolas Winding Refn. Der heißt Her Private Hell. Ihr kennt ihn alle als den Regisseur von Drive. Aber sein letzter Kinofilm ist tatsächlich schon 10 Jahre her, The Neon Demon, der hier damals im Wettbewerb sogar Premiere hatte. In der Zwischenzeit hat er Too Old to Die Young gemacht auf Amazon, eine absolute Meisterwerkserie, und Kopenhagen Cowboy auf Netflix, die dort aber auch ziemlich untergegangen ist. Und wie er mir, ich habe ihn am Tag, nachdem ich den Film gesehen habe, hier in einem Hotel interviewt, hat er auch mir verraten, dass er damit unfassbar viel Kohle zumindest verdient hat. Also es war für ihn ein schöner Ausflug ins Streaming. Aber er hatte dann ein Herzproblem, ein Loch im Herzen und er war für fast 25 Minuten klinisch tot und ist dann aber doch noch zurückgeholt worden und hatte jetzt aus dieser Nahtoderfahrung hat er zum einen diese Filmidee mitgebracht und zum anderen auch diesen unbedingten Drang, wieder was auf die Leinwand werfen zu müssen. Ja, und da ist jetzt Her Private Hell rausgekommen. Und da ich den Inhalt von dem letzten Film erzählt habe, überlasse ich das jetzt gerne Björn. Vielleicht auch so ein bisschen, weil ich weiß, dass das nicht so ganz einfach ist.
Das ist jetzt fies. Ich würde übrigens anzweifeln, dass er wirklich 25 Minuten klinisch tot ist. Aber es ist natürlich eine großartige Geschichte trotzdem. Im Gegensatz zu dem Film, der nämlich keine großartige Geschichte hat. Manche sagen sogar, er hat überhaupt keine Geschichte. Das wäre vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Es gibt schon mehrere Erzählebenen. Es gibt einmal drei Frauen, die in so einem komischen Komplex zusammenleben. Die eine ist eine ganz junge Schauspielerin, die da jetzt ans Set kommt. Die andere ist ein großer Star. Und die dritte ist die Schwiegermutter von diesem Star, die auch Schauspielerin ist und die jetzt gemeinsam hier einen Film drehen. Gleichzeitig gibt es noch Stories von einem Mörder, der umgeht. Es gibt auch noch den Vater der bekannten Schauspielerin und der Vaterkomplex zu dem spielt auch ein bisschen eine Rolle und dem seine verführerische Aura. Und dann gibt es noch einen Nebenplot mit einem Soldaten, der in die Unterwelt Tokios soll es wohl sein, absteigt, um hier seine Tochter zu finden oder zu rächen vielleicht auch.
Genau, und das eine, diese Hotelszenen da, wo die den Film drehen, das ist so eine retro-futuristische Optik, spielt irgendwo in der Zukunft in so einer New York-artigen Metropole, die aber komplett von so einem Neonnebel zugedeckt ist und irgendwie gibt's da auch kaum Menschen, also man sieht nie Statisten oder so.
Es gibt noch so ein paar andere, es gibt Frauen am Set, es gibt noch so ein kleines Squad am Set. Es hat ein bisschen Blade Runner-Vibes am Anfang, zumindest von dieser Welt. Aber dann ist es doch auch wieder anders. Es ist sehr viel vermengt, dieses futuristische Setting mit irgendwelchen Höllenbildern, mit irgendwelchen Märcheneindrücken. Man weiß auch nicht immer ganz genau, was ist jetzt real in Anführungszeichen, weil es ja sowieso alles irgendwie eine überkonstruierte Welt ist. Was ist vielleicht auch irgendwie nur Einbildung? Was sind Visionen? Und das ist ein Film, der halt sehr davon lebt, dass man sich einfach von diesem Bilderrausch so ein bisschen treiben lässt. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich mit einer der am schlechtesten besprochenen Filme hier in Cannes. Es soll selbst wir haben eine Pressevorführung beide nur gesehen, verschiedenen, aber es soll selbst bei der Premiere mit dem Cast sehr viele Walkouts gegeben haben. Es ist, wenn man halt irgendwie was Narratives in Richtung Drive damals erwartet, wird man hier völlig enttäuscht werden. Es ist eine konsequente Weiterführung von dem, was er mit Neon Demon so ein bisschen angefangen hat und was jetzt schon am Ende von auch Kopenhagen Cowboy war, dass es halt wirklich nur noch so ein bisschen über die Form geht. Es geht nur noch Form, Atmosphäre, Erleben. Es geht nicht wirklich drum, irgendeine Geschichte zu erzählen. Ja, du hast es gerade schön gesagt, irgendein amerikanischer Kritiker hat gefragt, ob die Dialoge irgendwie reduziert waren. Die Dialoge sind teilweise auch völliger Nonsens gefühlt, was die Leute da aufsagen. Auch allgemein das Schauspiel ist ganz, ganz stark reduziert. Also die
Stimme. Ja, ich hab ja so nicht nur Reffen interviewt, sondern auch seine vier HauptdarstellerInnen. Wir haben zum einen gefragt, wie sie den Film verstanden haben. Die haben alle vier komplett unterschiedliche Antworten gegeben. Eine meinte auch, die erste Woche sei ihre private Hölle gewesen, weil sie erst die ganze erste Woche überhaupt nicht kapiert hat, was die da überhaupt tun. Und Reffen hat immer nur denen gesagt, weniger ist mehr und nichts ist alles und meinte damit, desto kleiner und weniger eure Gesten sind, desto besser. Und er hat auch mir dann im Interview verraten, für ihn waren die Schauspieler in dem Film eigentlich sowas wie so Plastikpuppen oder seine persönlichen Actionfiguren, mit denen er dann da in den Sets spielen konnte. Die hat er einfach irgendwo hingestellt, wo er sie gerade haben wollte, in diesen total aufwendigen, auffälligen Fetischkostümen. Und dann reden die halt irgendwie miteinander, wobei man gar nicht das Gefühl hat, dass die miteinander reden, sondern die sagen eigentlich mehr so theatralisch ihre Texte auf. Ich glaube 50-60% auf Letterboxd haben dem Film maximal 2 Sterne gegeben, eher 1 oder 1,5. Also die meisten haben überhaupt nicht kapiert, was das soll. Ich habe so halbwegs kapiert, was das soll, bin aber auch komplett abgeprallt. Also nachdem ich da aus dem Kino komme, dachte ich auch, totaler Schrott, nachdem das dann noch ein bisschen nachgewirkt hat und auch nach den Interviews, die sehr toll waren und wo man wahnsinnig spannende Gespräche über diesen Film geführt hat, der mir beim Gucken nicht so viel gegeben hat, bin ich am Ende bei so ein bisschen ratlosen 2,5 Sternen gelandet. Aber du hattest ja zumindest ein bisschen mehr Freude.
Ja, genau. Also ich finde, es ist definitiv, wer einen klassischen Film erwartet, irgendwie Handlung und so weiter, der wird hier wenig Freude haben. Man kann sich einfach an diesen ganzen obskuren Bildern, an diesem, was du auch gerade beschrieben hast, das Schauspiel, das hat auch so ein bisschen was und die Inszenierung von so einer Performance-Art, von irgendwie einer Kunstinstallation, wo man denkt, er hat die jetzt einfach irgendwie dahin platziert, wie es halt immer das coolste Bild gibt. Es geht immer darum, so ein bisschen das coolste Bild gerade zu finden. Und das steht dann auch einfach für sich und dann kommt das nächste und es kann auch irgendwie gar nichts mit dem davor zu tun haben. Es ist auch plötzlich, wenn, also meistens ist dann auch ein Schauplatzwechsel, aber selbst wenn es die gleichen Personen ist, hast du auch immer gefühlt, dann sind die plötzlich ganz anders im Raum angeordnet. Das passt dann alles auch nicht unbedingt so zueinander. Und man kann sich da einfach an vielen Bildern, finde ich, schon berauschen und satt sehen. Es wird ein bisschen anstrengend. Ich finde ihn auch, über die Laufzeit hat er dann auch immer wieder sehr große Längen, weil dann halt doch wieder Bilder kommen, die sich dann vielleicht auch ähneln oder dann halt auch zu wenig passiert. Was ein Grund ist, weswegen ich den Film noch empfehlen kann, auf jeden Fall. Ich finde Charles Melton, das ist der Schauspieler, der den Soldaten auf dem Rachefeldzug spielt, der auch eine ganz coole Action-Szene hat. Ich finde, der hat mich sehr begeistert in diesem Film und ich hoffe, ich habe jetzt von dir sehr wenig von dem gesehen, weil ich May December nicht geschaut habe und in Warfare war er jetzt irgendwie einer von den ganzen Typen, dabei würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, ich kann mich rausmachen, die ganzen Serien von ihm habe ich nicht gesehen, aber bei dem habe ich den Eindruck danach, hey, ich will gerne mal so einen richtigen John Wick Actionfilm mit dem sehen und könnte mir dem auch so von seiner Ausstrahlung und Aura vorstellen, dass das irgendwie so ein großer Star in den nächsten Jahren wird.
Ja, weil der ja auch wirklich als Actionfigur hier immer ins Set gestellt wird. Und was man noch erwähnen muss jetzt für die Nerds unter unseren ZuhörerInnen, der Score ist von Pino Donaggio, einem der ganz, 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 ganz großen Komponisten des italienischen oder des italienisch geprägten Kinos und vor allen Dingen hat er eine ganze Reihe von Scores für Brian De Palma geschrieben, unter anderem Carrie, Dress to Kill und Blowout. Also das ist wirklich einer der ganz, ganz großen Meister. Und die musikinteressierten Kritiker hier auf dem Festival, für die war das wirklich das Ereignis überhaupt. Ich selbst habe ja mit Musik immer leider relativ wenig am Hut, aber das muss man zumindest erwähnen. Und ansonsten, wenn ich mir jetzt so Fankritiken oder User-Kommentare durchlese, waren 90% der Leute sowieso wegen Sophie Thatcher im Film, im Kino. Also dass sie dementsprechend, also sie hat, zumindest ich habe sie auch interviewt, sie hat in Reffen zumindest einen Seelenverwandten gefunden. Also die waren da beide schon total auf einem Trip unterwegs. Wie gesagt, also die Mutigen unter euch, traut euch das. Ich habe es in meiner Kritik im Fazit so ein bisschen genannt als ein Film, der ab der ersten Sekunde schreit, dass er in 25 Jahren bestimmt als Kultfilm wiederentdeckt wird, an dem aber auch von euch, selbst wenn ihr jetzt als eher mehr oder weniger Filminteressierte jetzt hier einen Filmpodcast hört, selbst von euch werden realistisch gesehen die allermeisten völlig an diesem Film abprallen und einfach euch fast 2 Stunden lang langweilen. Aber wie gesagt, bei denen, die da wirklich drauf einsteigen können, es hat auch so was Operettenhaftes und Künstliches und das ist nicht ganz einfach. Aber dann könnt ihr theoretisch relativ viel daraus ziehen, denn es gibt auch eine ganze Reihe von richtig begeisterten Leuten. Das ist klar die Minderheit. Aber der Film hat mit das den längsten Applaus hier erhalten. Also die Leute, die nicht zwischendurch abgehauen sind, sondern am Schluss damit drauf eingestiegen sind, die waren dann auch relativ anhaltend beim Klatschen. Wobei Reffen, der ist ja auch so ein Showman mittlerweile auf dem roten Teppich und dann im Kino, der hat da auch immer ordentlich mit angefeuert. Also
vielleicht haben manche auch sich selbst applaudiert, dass sie es durchgehalten haben bis zum Ende. Das weiß ich selber nicht.
Wollen wir mal einen kurzen Abstecher zu 2 Filmen des asiatischen Kinos machen, des Genre-Kinos. Fangen wir erstmal mit dem nicht ganz so gehypten an.
Achso, ich dachte jetzt, dem anderen wäre die Überleitung natürlich auch super gewesen, weil es auch nach 10 Jahren Pause Comeback gewesen ist. Aber
ja, die Überleitung hier links und rechts, alle super. Das ist der neue Film von Sang-ho John? Yeon? Ja, irgendwie so. Das ist, die meisten von euch, die ein bisschen auf Zombie-Kino stehen, werden ihn kennen als den Regisseur von Train to Busan und den beiden, oder dem Sequel Peninsula und dem Prequel, dem animierten Prequel Soul Station. Und der hat jetzt nicht den nächsten Teil dieser Reihe gemacht, aber er hat einen neuen Zombie-Blockbuster gedreht, wieder südkoreanisch. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Damit hörst du nachher bei dem anderen Großen, darfst du dann wieder, das ist wieder nicht so einfach. Hier ist es relativ einfach zu erklären, worum es geht. Es geht um einen Bioterroranschlag auf eine Wissenschaftskonferenz, die in einem riesigen in einem riesigen Hochhaus stattfindet, in Seoul. Und die unteren Stockwerke, man kennt das ja, die unteren Stockwerke sind quasi Einkaufszentrum und darüber sind Büros und schieß mich tot, was da noch alles drin ist. So. Und das ist halt eine Art Zombie-Virus, die dort freigelassen wird. Und das Besondere jetzt an diesem Film ist, oder das Besondere an den Zombies ist, die sind quasi wie Ameisen, dass sie miteinander kommunizieren können. Einfach über irgendwelche komischen Geräusche, die sie ausstoßen. Und vor allen Dingen, man kennt das ja von Ameisen, wenn Ameisen irgendwie feststellen, dass es irgendwo was zu essen gibt oder sie stellen fest, dass es irgendwo gefährlich ist, dann haben sie irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, über irgendwelche Hormone, Pheromone, die ausstrahlen, können sie das den anderen dann mitteilen und dann geht da niemand mehr hin, so, ne? Oder die lernen halt Dinge dazu und können das dem Rest sagen. Bei Bienen ist das ja ähnlich mit dem Tanzen und dann zu sagen, wo da die Honigquellen sind. Und hier ist es halt auch so, die Zombies sind am Anfang extrem dumm. Also wirklich, dümmer geht's nicht. Also die können echte Menschen nicht von Pappaufstellern unterscheiden. Laufen immer nur gegen die Wände, wo irgendwelche Werbetafeln mit lachenden Kindern drauf sind, weil sie denken, das seien Menschen, die sie jetzt fressen können. Und irgendwann schnallt halt einer von denen, jetzt Pappaufsteller nicht mehr, das sind keine echten Menschen. Dann recken die immer ihren Kopf so nach oben, schreien dann so los und dann machen alle anderen Zombies das im Haus auch, dann hat man auch so ein 20-Sekunden-Fenster, wo man noch mal weglaufen kann, weil dann sind die quasi miteinander beschäftigt und danach ist dieses Wissen weitergegeben und alle Zombies können jetzt auf einmal diese Unterscheidung machen oder sie lernen andere Dinge dazu. Also es ist wirklich ein Film, der quasi alle 5 bis 10 Minuten komplett neue Zombies hat, weil die immer was dazulernen. Fast wie in so einem Computerspiel, wo man nach und nach diese Spezialfähigkeiten lernt. So machen das hier die Zombies und es wird für die Helden immer schwerer, weil sie immer weniger Möglichkeiten haben, sich gegen die zu wehren oder die zu umgehen oder sich vor denen zu verstecken, weil die ganze Zeit dazulernen. Das ist so ein bisschen der Kniff des Films. Und Björn, wie hat er dir gefallen?
Genau. Bei mir, die Kritik von mir jetzt auch auf Filmstarts zu lesen. Wer sich noch ausführlicher für interessiert, hier kurz. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film, vor allem durch das ganze Sounddesign. Das ist großartig, wie sich diese Zombies auch die Knochen brechen und dann wieder neu zusammensetzen, um sich da fortzubewegen. Allgemein diese Fortbewegung der Zombies, das war schon bei Train to Busan, war das großartig, weil das so eine ganz eigene Choreografie war, die von verschiedenen Tanzstilen beeinflusst waren. Das ist hier jetzt nochmal weiter gedacht worden und das sieht halt alles wirklich großartig aus und macht Spaß. Was so ein bisschen das Problem des Films ist und was ihn auch nicht so gut macht wie Train to Busan, ist, die menschlichen Figuren sind einem größtenteils egal. Es gibt die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, die wird von Jana Jun, ist glaube ich ihr Name, unter dem sie mittlerweile auftritt, gespielt. Die ist ein ganz großer koreanischer Star, die aber jetzt auch sehr, sehr viele Jahre gar nichts mehr gemacht hat. Und quasi ihr Comeback gibt. Das ist so ein bisschen die einzige Figur, die einen größeren Unterbau hat. Es gibt ja noch so einen Sicherheitsbeamten, der hat dann zumindest eine interessante Wendung. Aber bei allen anderen ist halt hauptsächlich die Frage eigentlich, in welcher Reihenfolge sie abgemetzelt werden. Und es ist auch einem ziemlich egal.
Ja, es gibt dieses typische koreanische, dass sozusagen diese Opferszenen oder Sterbeszenen oder so, das ist halt so richtig hardcore melodramatisch. Und eigentlich liebe ich das total. Bin ich großer Fan von, dass man da wirklich in die Vollen geht. Aber hier hat es bei mir aus irgendeinem Grund irgendwie fast gar nicht gezündet. Und deswegen fand ich diese Sache mit den Zombies geil, dass die lernen. Und das hat mich bei der Stange gehalten. Der Film ist ja auch relativ lang, über 2 Stunden. Aber dadurch habe ich zwischendurch auch echt mich immer wieder streckenweise ganz schön gelangweilt. So dass ich dann am Ende bei so 3 Sternen rausgekommen bin.
Ja, genau. Also ich gebe 3,5, bin ein bisschen positiver, aber halt auch nur, weil ich halt allgemein so körperliches Kino auch liebe und man da halt super viel rausziehen kann. Gerade auch, wie er das immer weiter denkt. Also diese Zombies werden halt so quasi von Tieren, die sich fortbewegen, dann lernen sie einen aufrechten Gang. Wenn Menschen, dann gibt es am Ende aber auch nochmal so richtig ein bisschen Body-Horror-Elemente, wenn sie dann miteinander verschmelzen auch. Und das bringt, also das, da kann ich halt sehr viel rausziehen. Das konnte mich sehr begeistern. Und da kann man auch wirklich viel Spaß mit haben. Es gibt dann auch ein bisschen, er ist zu lang definitiv. Der ganze Nebenplot, der da noch aufgemacht wird, hätte für mich auch nicht in der Ausführlichkeit sein müssen. Auch Das Finale hätte ein bisschen straffer erzählt sein können, aber was ich noch loben will, auch wieder zurück zu den Zombies, die sehen einfach verdammt gut aus. Also man sieht halt, es wurde, obwohl das halt wirklich sehr abgefahrene Sachen sind, die diese Zombies machen, sieht man, dass da nicht irgendwie CGI, das sind keine CGI-Wesen, sondern das sind halt wirklich echte Menschen mit Make-up dahinter. Und das ist halt wirklich extrem gut gelungen. Also
und ja, vor allem nicht gar nicht mal das Make-up ist das Entscheidende, sondern dass er, wie schon bei Train to Busan, irgendwie das hammermäßig choreografiert hat. Also wie die zucken und am Anfang krabbeln die nur, weil die auch den aufrechten Gang erstmal lernen müssen. Und wie sie da, also das ist wirklich, als ob das alles Zirkusartisten sind, die da irgendwie ewig geübt haben, um diese Gänge hinzubekommen.
Also er hat wohl auch irgendwelche Tanzchoreografen angeheuert und die haben wiederum professionelle TänzerInnen dafür geholt und mit denen halt auch wirklich richtige Choreografien erarbeitet. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Gerade im Zombie-Film ist ja mittlerweile sehr, sehr viel CGI einfach. Und das ist da, alleine deswegen lohnt sich der Film, weil das halt so ein Kontrast ist und es selten gab, dass man Zombies wieder hatte, die so gut aussahen und trotzdem sich abgefahren bewegen.
Ja, also es war auf jeden Fall was Neues. Man kann es halt nicht mehr bringen, dass die einfach nur die Arme nach vorne strecken und so langsam auf dich zutorkeln. Der Zug ist wohl abgefahren. Und es ist trotzdem erstaunlich, dass es immer noch wieder neue Ideen in den Genre gibt, weil es gibt ja wirklich kein zweites Genre auf diesem Planeten, das so ausgelutscht ist wie das Zombie-Genre. Aber jedes Jahr ein, zwei Filme, die dann irgendwie doch nochmal irgendwie was ganz Neues probieren. Da gehört der hier auf jeden Fall dazu. So, und dann kommen wir zu einem anderen südkoreanischen Film, dem teuersten südkoreanischen Film aller Zeiten. Dem neuen Film von Hong Jin-Na, dem Regisseur von The Chaser, ein absolutes Serienkiller-Meisterwerk. The Yellow Sea, ein wahnsinniger guter Actionfilm. Und The Wailing, dem wohl abgefahrensten Dämonenhorrorfilm der letzten 20 Jahre. Alle drei muss man gesehen haben. Und jetzt kam nach 10 Jahren Hoffnung halt dieses Mega-Blockbuster-Ding Hope jetzt. Schon schön, das auch in Cannes zu sehen, auf einer riesigen Leinwand auch. Und aber eigentlich so, das ist halt so quasi das südkoreanische Avatar. Aber ich saß dann da drin, ich wusste vorher nicht viel über den Film. Ich überlasse dir gleich die eigentliche Story, aber die erste Stunde von diesem Film ist wahrscheinlich das beste Action-Kino, das ich in meinem Leben gesehen habe. Also das ist, so müssen sich die Leute damals gefühlt haben, die ohne Vorwissen die erste Stunde von Der Weiße Hai geguckt haben oder sowas. Also das war wirklich sowas schon revolutionär, genial und einfach perfekt. Ich saß da wirklich zitternd in meinem Kinosessel, war total elektrifiziert und es war der absolute Oberhammer. Es geht darum, dass er spielt in einem kleinen südkoreanischen Dorf namens Hope Harbor, danach ist er auch benannt, der Film. Und der Polizeichef Bum Seok, sag ich jetzt einfach mal, der wird am Anfang von so ein paar Wilderern oder Jägern, ich weiß gar nicht, ob die das erlaubt machen oder nicht, auf jeden Fall liegt da eine tote Kuh auf der Straße und die hat so Risswunden, die ein bisschen größer sind, als man das jetzt von den einheimischen Tieren eigentlich erwarten würde. Und die spekulieren so ein bisschen darüber, ob vielleicht sogar ein Tiger irgendwie aus China rübergewandert ist oder so. Keine Ahnung. Also dann reden sie da und dann geht das relativ langsam los. Also ist gleich total intriguing, weil man jetzt unbedingt wissen will, was dahinter steckt. Und der hat auch so eine total epische Fischaugenoptik, die ich gar nicht kenne. Auf jeden Fall sieht das alles von Anfang an einfach total geil aus. Und dann begibt er sich halt auf seine Spurensuche und fährt dann irgendwann einfach durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob er zurück zur Polizeiwache will oder so. Und entdeckt dann da irgendwie auf einmal so eine Schneise der Verwüstung. Also da ist irgendwie ist so eine ganze Vorderwand von so einem Haus weg und da drin liegen so ein paar halbtote Typen, die irgendwie gerade noch so ein bisschen atmen. Und dann geht das immer weiter. Also er fährt immer irgendwo hin, wo gerade wohl irgendwas im Gange ist, aber meistens ist halt, es geht um Monster. Wir können das sagen, es geht um ein Monster.
Man kann sogar sagen, es geht um Aliens, weil es ist so draußen, es ist ein Trailer drin mittlerweile, der ist nachdem wir den Film gesehen
haben. Ich wusste es nicht.
Ja, wir wussten es auch da noch
und,
nicht.
Und dann fährt er immer irgendwo hin, wo dann explodiert das irgendwo im Hintergrund, man sieht dann so eine Wolke, da fährt er dahin und der kommt aber immer zu spät, eine Stunde lang, oder 45 Minuten lang. Und man hört immer nur, man sieht diese ganze Verwüstung, die diese Kreatur anrichtet, wirklich die halbe Stadt ist quasi kaputt. Also wirklich, als ob da irgendwie 5 Jahre Krieg hinten dran gerade passiert sind. und er kommt immer zu spät, man hört immer nur diese Geräusche, man sieht Leute, die da irgendwie schwer bewaffnet in diese Richtung fahren, also da ist quasi da schon, während er da jetzt irgendwie noch an den Anfängen der Nachforschung ist, ist um ihn herum schon ein halber Bürgerkrieg ausgebrochen. Und das sieht alles so unfassbar geil aus. Das ist so unglaublich spannend. Es ist gleichzeitig auf eine schwarzhumorige Weise total lustig. Und selbst als dann nach 45 Minuten die Kreatur kommt, und das ist nicht das allerbeste CGI, aber die sieht so abgefahren aus, da war ich auch noch komplett dabei. Und dann gibt's Autoverfolgungsjagden mit dieser Kreaturen, die sind jenseits von Gut und Böse. Also das war, also das ist, würde hier mal Mad Max verglichen. Ich hatte hier noch mehr Spaß als bei Mad Max Fury Road. Also das ging sowas von ab. So, und dann war die erste Stunde vorbei, das erste Monster war erledigt und dann kamen halt noch mehr davon und es sind Aliens und die sind im Wald und die Jäger gehen immer wieder hoch, um zu gucken und es passiert noch so, ist alles Mögliche und dann der Film dauert 160 Minuten, da muss ich sagen, die zweiten 100 Minuten, ich weiß nicht genau, wie ich drauf reagiert hätte, wenn ich die Stunde vorher nicht gesehen hätte, aber ich habe die Stunde vorher gesehen und deswegen waren die zweiten 100 Minuten eine riesige Enttäuschung. Es ist irgendwie so ein bisschen ausgefranst, es hatte alles nicht mehr diesen Zug. Das CGI baut nochmal deutlich ab bei den weiteren Monstern, die dann auftauchen. Und irgendwie will er da auch den ersten Teil von Avatar drehen, der am besten noch zwei weitere bekommt. Deswegen ist es dann auch eigentlich nur ein halber oder ein Drittelfilm und so. Und deswegen, also ich bin immer noch bei 4 Sternen und ich bin der Meinung, man muss diesen Film unbedingt sehen, weil diese erste Stunde darf man nicht verpassen. Das ist das Geilste, was ihr womöglich in eurem Leben sehen werdet, ja. Aber es ist halt schon schade, dass er das Niveau nicht halten kann, weil klar, das kann kein Mensch, das kann auch Spielberg nicht. Aber ja, es hätte ein bisschen, ja.
Er zerfasert ein bisschen, er will dann auch irgendwann zu viel erzählen, aber ich finde, es gibt halt gerade in der zweiten Hälfte auch nochmal. Also gerade immer, wenn es wieder zurückgeht in die Action, wenn es dann später im Wald kracht, dann ist dieser Film großartig. Ja, er hat halt seine beste Action am Anfang und es ist auch wirklich super, wie er das alles verbindet, wie wuchtig das alles ist. Dieses ganze Chaotische ist großartig. Es ist extrem spannend. Also es gibt laufend diese so wirklich angespannten Szenen, wenn der Protagonist irgendwie hinter einer Mauer steht und dann sich lange nicht traut, will ich mich jetzt davor lugen, also will ich jetzt um die Ecke gucken oder will ich die nächste Tür öffnen, weil das Monster könnte dahinter sein. Du hast den schwarzen Humor schon angesprochen, der ist großartig. Ich habe auch am Anfang, ich hatte einen Moment lang gedacht, ist das jetzt für die Leute raus nicht mehr möglich, weil jetzt halt die ganzen Promomaterialien zu dem Film schon erscheinen. Aber gedacht, kommt jetzt irgendwie noch so ein Twist, dass es doch gar kein Monster gibt oder so, weil er wirklich 45 Minuten diesem vergeblich hinterherläuft und man die ganze Zeit denkt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass er dieses Monster nicht zu Gesicht bekommt, weil es immer wieder auch ein Running Gag ist, wie knapp er das verpasst. Also das kann immer nur so gerade Sekunden weg sein und später erkennt man, wenn man mal raus will, dass das Monster sehr, sehr schnell ist.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so, dass sich das Monster großartig verstecken würde, denn alle anderen haben das gesehen. Ja, alle erzählen immer, wie das aussieht und so.
Es gibt jetzt eine großartige Szene, wo er Leute trifft und die sagen, das Monster steht und ballern auf ihn, weil das Monster genau hinter ihm steht. Und dann, mit dem Moment, wo er es geschafft hat, nachdem er die Kugel ausgewichen ist, sich umzudrehen, ist es schon wieder weg. Also es gibt, das ist ja auch die große Stärke von diesem Filmemacher. Deswegen ist er mit diesen wenigen Filmen, das ist sein vierter, Christoph hat es anfangs gesagt, ist bei allen seinen Filmen ja so, dass man sich nie sicher sein kann, dass das jetzt das eine Genre ist, sondern es gibt immer irgendwelche Abzweigungen und so ist das hier halt auch. Also da ist halt so viel drin. Das Ende geht dann wirklich auch so full Sci-Fi. Ich habe auch ein bisschen mein größter Kritikpunkt an dem Film ist das, was Christoph schon gesagt hat. Er hört irgendwann auf und es ist eindeutig halt nur der erste Teil. Das hatte mich in dem Moment dann sehr enttäuscht. Das wusste ich vorher nicht. Und dachte auch noch, ist das vielleicht irgendwie sein letzter Scherz? Aber nee, es sollen wirklich zwei weitere Teile kommen. Und ich habe bisher eigentlich kein Interesse großes, diese angeteaserten Handlungsstränge für Teil 2 und 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf diesem Niveau weitergeht. Ich habe riesen Bock, diesen Film wieder zu sehen. Das wird von allen Filmen, die ich in Cannes gesehen habe, ist das der, bei dem ich mich am meisten aufs Wiederschauen freue. Und ich hätte das heute zeitlich besser gepasst, hätte ich den heute, wo die Wiederholungsvorführungen sind, nochmal geschaut. Aber da lief er genau gegen den Film, den ich unbedingt nachholen musste und zum Glück dann auch nachgeholt habe, mit zu dem Parallel. Aber ich habe bisher null Interesse eigentlich am zweiten Teil und das ist eigentlich komisch beim Film, der so stark ist. Aber
ja, ich habe kein Interesse am zweiten Teil, aber das ist mir eigentlich wurscht, dann gucke ich ihn halt nicht. Aber das Problem ist, ich habe großes Interesse daran, dass Hong Yun-na sich jetzt noch weitere Genres vorgreift, wie er sich jetzt, also egal welches Genre der anfasst, der schafft was komplett Revolutionäres. Und ich will nicht, dass der jetzt so James Cameron-mäßig, von dem ich auch lieber neue Filme sehen würde, jetzt einfach mal sagt, ich mache jetzt mal 20 Jahre nichts anderes, als jetzt nur diese Filme zu drehen.
Ja, das wundert mich persönlich auch, weil das bisher ja überhaupt nicht bei ihm so war, sondern er hat, er macht wirklich seine Filme sehr langsam und mit großem Abstand, aber hat sich dann halt jeden Film so ein bisschen neu erfunden oder nicht nur ein bisschen, sondern wirklich immer was anderes gemacht und immer wieder was Neues gemacht und was Besonderes. Also man sollte wirklich alle seine Filme gucken und dann fände ich es, und ist dieser Film ja auch wieder, aber wenn er dann das jetzt zweimal noch macht, also das Ende teasert schon an, dass Hope 2 deutlich anders wird als Hope. Deswegen, vielleicht wird es dann doch ganz gut. Wollen wir eigentlich noch verraten, dass auch Hollywood-Stars dabei sind in Hope, obwohl es ein südkoreanischer Film ist. Es wird groß mit ihm beworben. Michael Fassbender, Alicia Vikander und Taylor Russell sind dabei. Aber,
und man erkennt sie sogar.
Ja, also Michael Fassbender, finde ich, erkennt man. Bei Taylor Russell würde ich gar nicht sagen, Alicia Vikander, wenn man es weiß.
Okay, aber Michael Fassbender, also der Alien Michael Fassbender, der Riese, der sieht auch wirklich aus
wie
Michael
Fassbender. Das sieht wirklich, das ist eine ganz amüsante Geschichte. Alicia Vikander hat Hong Jin bei irgendeinem Festival, glaube ich, kennengelernt und begeistert geschwärmt und gesagt, wenn er mal einen Film macht, wo es eine Rolle für sie gibt, soll sie anrufen. Und dann hat er sie wohl angerufen und gesagt, ich hätte da eine, aber es ist eine spezielle Rolle. Und dann hat sie trotzdem zugesagt und Michael Fassbender hat auf die Frage, warum er dabei ist, meine Frau hat mir gesagt, du musst damit spielen. Also er ist mit Alicia Vikander verheiratet, falls ihr das nicht wisst.
Oder ja, und diese Rollen sind jetzt auch nicht so groß. Also nicht wie Avatar, dass die jetzt 3 Jahre da in Neuseeland verstecken, sondern die sind da wahrscheinlich mal für ein paar Wochen hingeflogen und dann war das
so. Wahrscheinlich nicht mal nach Korea, sondern ein sehr großer Teil des Films wurde in Rumänien gedreht. Ich nehme mal an, alles, was im Wald spielt. Und was aber noch interessant ist, wo ich mich darauf freue, diesen Film auch ein zweites Mal zu setzen. Es ist nicht zu sehen, es ist nicht nur so ein reiner Unterhaltungsfilm, sondern es steckt auch schon eine Menge drin an Kommentar, weil es ist schon sehr besonders, dass in diesem Ort, der ist halt nicht zufällig ganz nah an der nordkoreanischen Grenze und alle Leute sind an die Zähne bewaffnet und nicht nur, weil sie gerne jagen gehen, sondern das Arsenal, das die Leute zu Hause haben, diese alten Dorfbewohner, die Mehrheit des Dorfes ist auch schon im fortgeschrittenen Alter, geht da weit drüber hinaus, all Ausstattung, das kann selbst der Polizeichef nicht glauben, was die alles so auspacken. Und das macht auch einen großen Reiz des Films aus.
Ja, gut. Dann wollen wir mal unsere Favoriten verraten. Willst du anfangen? Was war dein Lieblingsfilm, den du gesehen hast? Jetzt nicht beschränkt auf den Wettbewerb, du darfst allgemein sagen, was du gesehen hast.
Ich habe der beste Film, den ich gesehen habe, ist der letzte Film, den ich gesehen habe, jetzt ganz frisch, den ich heute jetzt endlich nachholen konnte, bei dem ich leider die zur regulären Vorführung nicht geschafft habe. Es ist All of a Sudden, der neue Film von Hamaguchi, Ryusuke Hamaguchi, der halt Drive My Car ist, glaube ich, der Film, für den ihn alle, die sich damit auskennen, kennen dürften, ist ein, wie lang ist er? Fast 3 Stunden, 2 Stunden 50 oder so. Ein Drama über die Direktorin.
Das ist schön, dass er dir so kurz vorkam. Der Film ist 3 Stunden 15.
Ja, 3 Stunden 15 sogar. Ich habe es nicht extra nachgeschaut. Es ist ein Drama über die Direktorin eines Nursing Homes, also eines Altenheims für hauptsächlich PatientInnen mit Alzheimer, die dort seit 2 Jahren schon dabei ist, einen Ansatz zu etablieren, der heißt Humanität und der halt einen besonderen Umgang mit den Patientinnen, also sind, wie der Name schon sagt, sehr menschlich, sehr zugewandt. Man spricht sehr viel, also dauernd miteinander, geht auf engen Körperkontakt, nimmt sich viel Zeit. Also alles, was das Gesundheitssystem eigentlich nicht hat, wo man laufend unterbeschäftigt ist. Und
genau, das spielt in Paris, ja, der Teil. Und ihre Belegschaft geht zum Teil voll mit, aber ja, sie stößt halt auch Widerstände. Und der zweite Teil oder die zweite Hauptfigur ist eine japanische Regisseurin, die ein Gastspiel in der Stadt hat mit einem Stück, einem Ein-Personen-Stück. Ihr Hauptdarsteller spielt jemanden, der in Italien damals die
Psychiatrien
abgeschafft hat und deswegen so ein bisschen so eine Heldenrolle hat. Genau, und dann nachdem das Stück fertig ist, ist halt diese, weil da viele Themen in dem Film für sie persönlich eine Rolle spielen, ist diese Altersheimchefin, die übrigens Marie-Lou heißt und für Virginie Fira gespielt wird, total berührt und spricht sie halt an, wie man das halt manchmal so nach dem Theater macht, wenn einen was berührt hat, dann sagt man, oh, das war du was.
Nee, sie haben sie ja schon, sie treffen sich ja schon vorher, sie lernen sich schon vorher kennen und sie lädt sie ins Theater ein. Und deswegen kommen sie danach halt dann auch nochmal ins Gespräch, weil sie schon kennen.
Und dann entscheiden sie nochmal gemeinsam abends durch Paris zu spazieren. Dann gehen sie noch einen Kaffee trinken und dann muss Marie-Lou irgendwie zur Nachtschicht zurück ins Altersheim. Und da kommt die Regisseurin, die Mari heißt und von Taro Okamoto gespielt wird, auch mit. Und dann ist eigentlich die Hälfte des Films ist einfach diese Nacht und wie die beiden Figuren miteinander was sie alles so zu besprechen haben über Gott und die Welt und diese Methoden und was da vielleicht noch so japanische Weisheiten mit reinkommen könnten, weil die Mari ist auch eine Philosophin, also sie hat Philosophie studiert, bevor sie Theaterregisseurin geworden ist. Und das Ganze basiert auf einem Roman, nicht auf einem Roman, auf einem Buch. Das Buch ist ein realer Briefwechsel zwischen zwei japanischen Frauen. Die eine medizinische Anthropologin, genau wie die Altersheimchefin hier, und die andere Philosophin mit Krebs, die weiß, dass sie sehr bald sterben wird, genauso wie Mari hier. Und einfach viele dieser Gespräche in diesen Briefen oder dieser Diskussion in den Briefen über Gott und die Welt und den Sinn des Lebens und alles, was noch dazu gehört, sind jetzt hier halt direkt in die Dialoge eingeflossen. Und das klingt irgendwie ganz schwer, hat aber in dieser Nacht eine unglaubliche positive Leichtigkeit und Optimismus. Und das ist einfach, das steckt einen so an und reißt einen so mit. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man das ein, zwei Mal in seinem Leben erlebt hat, dass man jemanden abends kennenlernt, mit dem man dann bis morgens um 5 noch am Wasser sitzt und sich unterhält. Also dieses Gefühl, was man nur da hat, das schafft dieser Film wirklich hinzubekommen. Und dann um 3 Uhr nachts, ja, holt diese Mari ein Whiteboard und hält noch einen Spontanvortrag über, warum Kapitalismus scheiße ist. So richtig mit Edding und dass sie Schaubilder malt und schießt mich tot. Die dauert vielleicht 15, 20 Minuten wie so ein TED-Talk im Film. Und selbst das geht so flüssig durch, wirkt überhaupt nicht wie ein Fremdkörper oder ist anstrengend in irgendeiner Weise. Das ist einfach, ja, also das ist, glaube ich, so die allgemeine Meinung hier in Cannes ist. So, das ist so der eine Film, nachdem man irgendwie noch glaubt, dass das mit der Menschheit noch Sinn macht und wo man so ein bisschen so echt die Hoffnung wieder erlangt auf alles. Also da kann man richtig, trotz 3 Stunden 15, so leichtfüßig und beschwingt wie eigentlich aus Kaiwan anfühlen.
Ja, also mich hat das sehr ein bisschen an die Before-Trilogie von Richard Linklater auch erinnert. Also dieses, wie sie durch die Nacht scheiden. Es ist auch für mich, obwohl es jetzt nie ein Moment geht, wo er so endgültig hingeht, ist es für mich auch ein Liebesfilm. Es fühlt sich wirklich so an, die ganze Zeit, wie diese beiden Menschen, die sich halt kennenlernen und offensichtlich sehr, also sehr, sehr tiefe Gefühle auch direkt füreinander empfinden, ohne dass er je den Schritt hingeht dazu, dass die jetzt irgendwie eine Beziehung oder so anfangen, aber auch alles, was dann danach noch passiert, passt da dazu. Deswegen hat er auch also man kann ihn sehr, sehr romantisch lesen, der geht auch dadurch schon ans Herz. Und dann halt das Ganze, was du gerade schon gesagt hast, dieses ganze optimistische, dieser ganze Umgang mit diesen den Leuten, die da in diesem Pflegeheim sind. Da gibt's auch ein paar Figuren drunter, die einem dann so ein bisschen ans Herz gehen. Da gibt es zum Beispiel so einen älteren Mann, der, wie man schon früher fährt, kein sonderlich guter Vater war, weswegen es seinem Sohn sehr schwer fällt, jetzt irgendwie noch Liebe für den zu empfinden und der jetzt aber halt nicht mehr weiß, was um ihn rum vor sich geht und da halt die ganze Zeit rumsteht und diese Momente hat, wo er einfach hilflos ist und der geht einem so ans Herz. Es gibt ganz tolle Szenen mit Fußmassagen, die ganz, ganz besonders sind. Also es ist wirklich so ein Film. Ich habe bei diesem Film so oft lachen müssen. Ich hatte Tränen in den Augen, die ich mir rauswischen musste. Und jetzt in meiner Vorführung heute Morgen in Wiederholung ging es gefühlt dem ganzen Kinosaal so, dass die alle da saßen und einfach gebannt waren, an den gleichen Stellen gelacht haben. An den gleichen Stellen hat man so leichte Schlutzen vernommen. Und es ist auch ein Film natürlich bei diesem Setting über den Tod. Also ist natürlich, spielt auch eine wichtige Rolle. Ja, also es ist ein richtig faszinierender Film. Ich finde es schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich der sein könnte, den die Jury auch heute auszeichnet, aber die Tipps machen wir ja erst später.
Ja, können wir auch jetzt machen, wenn sie es gerade anbietet. Also es ist auf jeden Fall einer der Favoriten.
Ja, also ich habe gerade mal nachgeschaut beim Kritikerspiegel von Screen Daily, ist Fatherland auf dem ersten Platz, noch davor. Ja, vor Minotaur und dann kommt All of a Sudden.
Und bei dem, was man sonst so gehört hat, sind eigentlich die beiden ganz großen Favoriten All of a Sudden, über den wir gerade geredet haben. Und der zweite ist The Black Ball, wie ist der von spanischen Titel?
La Bola Negra.
La Bola Negra, genau. Das ist ein spanischer Film, der in drei Zeitebenen spielt und den ich erst nachher gucke. Aber das wären so die Favoriten, die gehandelt werden. Aber was ist dein Favorit? Also was glaubst du, wer gewinnt?
Das ist nicht mein Favorit, sondern das ist für mich der schlechteste Film des Festivals. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fjord gewinnen wird. Das ist, glaube ich, so einer, auf den können sich... Also bei allen anderen, die haben halt so Widerhaken, diese Filme. Und das macht sie auch interessant. Und Fjord will die zwar haben und behauptet die zu haben, aber sie fehlen meiner Meinung nach und das macht ihn, der ist so blatt und der ist halt so ein richtiges, der ist halt wirklich so ein richtiges Thesenkino, auf das auch man merkt, wie, also es springen ganz, ganz viele Leute richtig auf diesen Film an und geben ihm Höchstwertung und sprechen schon von Oscars. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Jury da auch intendiert und dann den auszeichnet. Das wäre deswegen, wenn ich Geld setzen müsste, wäre das mein Tipp. Aber der Vorteil ist, dass so Jurys immer unberechenbar sind. Also man weiß es nicht. Es ist ja oft auch so, dass sie was völlig anderes auszeichnen. Tarantino, das Oldboy gesagt, hätte man ja damals wetten können, dass sie eigentlich sowas wie Oldboy auszeichnen. Dann gewinnt Michael Moore mit Fahrenheit 9/11 oder andersrum Clint Eastwood hat damals mit seiner Jury Pulp Fiction ausgezeichnet und hinterher gesagt, ja, es war zwar nicht so sein Film, aber wenn man davor nur europäisches Arthouse-Kino schaut, was so spannend ist wie Farbe beim Trocknen zuschauen, dann ist es einfach gut, wenn da mal ein Film kommt, bei dem was passiert. Also deswegen, man weiß es halt natürlich auch, es muss ja nicht immer unbedingt der Geschmack, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es... dass es Fjord wird. Aber es könnte auch zum Beispiel, und bei dem würde ich mich freuen, Minotaur werden. Das wäre so mein zweiter Guess. Und bei dem würde es mich wiederum freuen.
Ja, also ich glaube, ich bin da bei den Wettmenschen. Ich glaube All of a Sudden oder The Black Ball. Aber schauen wir mal. Kommen wir noch zu meinem Lieblingsfilm. Der hat schon gewonnen, gestern Abend. Der ist nämlich aus der... Der lief nämlich nicht im Wettbewerb, sondern in der wichtigsten Nebenreihe, Uncertain Regard. Und es ist ein deutscher Film. Der einzige Film, der auf Filmstarts bei diesem Festival 5 Sterne bekommen hat. Und auch der einzige Film, der von mir persönlich 5 Sterne bekommen hat. Das ist der Film Everytime von Sandra Wollner. Auch ein Trauerfilm wie All of a Sudden, aber ein ganz besonderer. Also man lernt am Anfang eine kleine Familie kennen, eine Mutter mit ihrer alleinerziehenden Mutter gespielt. Spielt von Birgit Minichmeier, die heißt Ella, mit ihren kleinen Kindern Melli und, wer ist die andere? Jessie, genau, Jessie ist die ältere, Melli ist die jüngere Tochter, so in Berlin. Und eines Nachts geht Jessie mit ihrem Freund Lux Party machen, die ist so kurz vom Abitur, ein Jahr vom Abitur, würde ich mal sagen, so 16, 17. Nehmen sie auch ein bisschen Drogen und eigentlich ist die ganze Nacht so absolut perfekt, also wirklich so, wie man sich so Jugendnächte gar nicht besser vorstellen kann. Und am Morgen sind sie dann noch auf so einem Hausdach, wenn die Sonne aufgeht, also wirklich schöner geht gar nicht. Und die Kamera filmt das auch von so ganz weit weg, nur weil ich habe auch in meiner Kritik geschrieben, von näher dran würde man dieses Stück wahrscheinlich gar nicht aushalten. Und die Kamera schwenkt dann so nach unten links weg und zeigt dann so ein Plattenhaus-Dings und guckt sich so ein bisschen in der Gegend um und auf einmal raust Jesse lautlos an ihr vorbei. Also sie ist dann halt von dem Dach gestürzt und tot. Und der Film springt dann, aber das muss man erst so ein bisschen mitbekommen, der springt dann nicht jetzt zum nächsten Tag, wo irgendjemand das erfährt oder so, sondern man springt gleich ein Jahr in die Zukunft. Also wo alle sich schon so ein bisschen damit, also man, die jüngere Tochter, die jüngere Schwester und die Mutter sind dann mal auf dem Friedhof und so, und man merkt schon, die haben da schon Erfahrung, die sind da jetzt nicht zum ersten Mal, so, da gibt es schon Abläufe und sowas. Also es ist schon mal wahnsinnig spannend, wie er so diese übliche Zeit, die in Trauerfilmen vorkommt, einfach weglässt. Und dann treffen sie aber ihren Freund wieder, den Lux heißt er. Und dann entspinnt sich da so ein ganz merkwürdiges Verhältnis zwischen denen, dass die eigentlich jetzt nochmal so zeitversetzt nochmal gemeinsam trauern und irgendwann sogar diesen Familienurlaub, den sie ein Jahr zuvor geplant hatten, aber den sie dann abgesagt haben, weil halt Jesse gestorben ist, jetzt nochmal ein Jahr später nachholen in der anderen Besetzung. Und dann wird's auch vielleicht auch ein bisschen surreal, weil man merkt das schon zwischendurch. Also es gibt zwischendurch immer mal, die jüngere Tochter ist begeisterte Minecraft-Spielerin. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann, wenn die dann auf ist das Lanzarote oder wo ist das?
Ja, ich glaube
Lanzarote. Oder Ibiza, auf einer dieser Inseln. Dann ankommen in diesem Urlaub, dann ist die Sonne auf einmal ein Klötzchen. Das ist, glaube ich, eins der eindrücklichsten Szenen in diesem Film. Also wie in Minecraft. Ist auch auf dem Poster. Und es gibt dann ganz viele merkwürdige Momente, die aber irgendwie so ein bisschen ganz gut dieses einen das nachfühlen lassen, dieses Gefühl, dass wenn man einen plötzlichen Verlust erlebt hat, dass man danach irgendwie so auf wackeligen Beinen steht und so die Welt irgendwie so total unwirklich auf einmal wirkt. Das bringt der Film ganz, ganz großartig rüber. Also mein Fazit war auch ein mysteriös zärtliches Kinowunder, das bis zu seiner letzten Einstellung einfach nicht aufhört, sein Publikum immer und immer wieder zu überraschen. Also immer wenn man glaubt, man wüsste jetzt, wo das hingeht oder wie dieser Film funktioniert oder so, macht er nochmal was ganz anderes. Also der hat mich wirklich von vorne bis hinten komplett geplättet, umgehauen. Ich habe den ehrlicherweise schon vor dem Festival noch in Berlin sehen können und hatte deshalb zum Glück auch viel Zeit, meine Kritik zu schreiben, ganz in Ruhe. Das war bei dem Film auch sehr gut. Den hätte ich ungern hier im Festivalstress geschrieben. Also wirklich, mich würde es nicht wundern, wenn das Ende des Jahres auch mein Platz 1 des Kinojahres ist. Everytime von Sandra Wollner, wirklich der absolute Oberhammer. Und ich freue mich sehr, dass das Jury auch so gesehen hat. Ich habe auch wirklich bei keinem anderen Film hier von mehr Leuten gehört, dass es ein absolutes Verbrechen ist, dass dieser Film nicht in den offiziellen Wettbewerb gekommen ist. Da hätte er hingehört, weil wir haben echt viel Mittelmäßiges gesehen. Dementsprechend, ja. Nochmal Everytime, Sandra Wollner, wenn der irgendwann demnächst rauskommt. Absolutes Pflichtprogramm für jeden Kinofan.
Jörn, jetzt sagst du noch ein bisschen. Ich überlege, ich glaube, es war Teneriffa, weil es ist ja bitte der Vulkan, aber es ist. Der ist faszinierend. Mir ist bei der Kamera am Anfang, ich habe ein bisschen Höhenangst, ist mir fast schwindelig geworden. Und es ist ein extrem harter, also ich finde es ein schwer erträglicher Film. Ich habe da immer Probleme bei so Sachen, aber er ist großartig. Es ist aber kein Film, wo ich jetzt sofort die Lust habe, wiederzusehen, aber er ist großartig gemacht und dieses Ganze, wenn es ins Surreale kippt, da kann man sich, glaube ich, auch trefflich drüber streiten, ab wann der Punkt ist und was dann noch passiert und was nicht passiert, diskutieren. Und er ist halt extrem, also er ist vor allem einfach großartig gefilmt. Also es ist selten auch so ein Drama geschaut, das dann gleichzeitig so nah an den Figuren ist und trotzdem so großartig immer wieder ausschaut und Bilder findet und dann halt gerade auch natürlich nicht nur in Berlin, aber auch schon da, aber dann natürlich erst recht, wenn sie da im Urlaub sind, auf der Vulkaninsel, sage ich jetzt mal.
Es ist Teneriffa, ich habe nachgeholt. Ja, also das ist, und ansonsten nimmt man mit, du warst jetzt mal hier, muss man einmal in seinem Leben als Filmkritiker gemacht haben. Ansonsten, es war wirklich ein mittelmäßiges Jahr. Also wenn man das nochmal an letztes Jahr zurückdenkt, gewonnen hat It Was Just an Accident, dann zweiter Platz war Sentimental Value, dann dritter Platz war In die Sonne schauen und Zierat geteilt. Also wirklich die Filme, die jetzt in dem Festival-Filmkunstbereich dann wirklich die gesamte Diskussion für das ganze weitere Jahr mehr oder weniger unter sich ausgemacht haben und dominiert haben. Das wird es dieses Jahr nicht so geben. Es sei denn, es kommt einfach nichts, aber ich hoffe einfach mal, dass dann im Verlauf des Jahres dann noch mehr kommt, auch in Venedig. Sonst wäre das doch sehr schade. Hollywood hat auch gefehlt. Also in den letzten Jahren hatten hier immer noch so ein, zwei richtig große Hollywood-Filme ihre Premiere oder teilweise auch Weltpremiere. Also letztes Jahr lief ja Mission Impossible hier. Oder war es letztes Jahr? Ja.
Ne, ja, vor zwei muss das gewesen sein, oder?
Ja, also letztes Jahr war auch irgendwas. Indiana Jones war auf jeden Fall hier. Ja. Top Gun 2 war hier. Und das hat dieses Jahr auch so gefehlt. Und sowieso auch so, letztes Jahr waren ja noch so diese mittelgroßen amerikanischen Filme wie Eddington und sowas lief ja alles hier. Gab es dieses Jahr auch relativ wenig. Wir haben Paper Tiger gesehen von James Gray. Aber ansonsten waren die amerikanischen Auteurs zumindest im Wettbewerb auch relativ schwach vertreten. Kennt man sonst aus Cannes auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Wünsche habt, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Falls ihr auch hier in Cannes wart, schreibt uns gerne eure Favoriten. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem aktuellen Startfilm, denke ich mal.
Tschüss.
Ciao.